Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Was die Landwirtschaft wirklich braucht, geht im Lärm um die Proteste unter, schreibt Nantke Garels im Berliner Tagesspiegel. Bevor sich die Bauerstochter aus Ostfriesland der am Lärm versteckten Lösung allerdings nähert, bestätigt sie erstmal den häufig vermuteten Rechtsdrall der Landbevölkerung. Die bayerischen Landwirte stimmten mit 37% für die Freien Wähler und zeigten damit, dass ihnen ein Vorsitzender mit antisemitischem Flugblatt in der Schultasche zumindest egal ist. Und in Hessen wählten die Landwirte zu 26% die AfD. Beides übrigens vor dem angekündigten Wegfall der Subventionen, in denen die Taz-Autorin das eigentliche Problem sieht. Um Subventionen betteln zu müssen, ist erniedrigend und macht wütend, so Garels, die dann einen guten Lohn für bäuerliche Arbeit fordert. Woher der kommen könnte, weiß Joachim Müller-Jung von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Tatsächlich wurde der Preisverfall und die fatale Marktmacht der Discounter und Handelsketten, denen es anders als in Frankreich gestattet ist, die Preise unter die Erzeugerkosten zu drücken, in der Debatte bisher eigenartigerweise ausgeklammert. Müller-Jung zitiert dann den SPD-Politiker Till Backhaus, der seit 28 Jahren Landwirtschaftsminister in Mecklenburg-Vorpommern ist und sich somit länger um die Bauern kümmert, als eine Kuh lebt, die nur ein Alter von 25 Jahren erreichen kann. Die Sache sei nämlich eigentlich einfach, so der Langzeitminister. Was die Bauern erreichen wollten, seien auskömmliche Preise, mehr nicht. Würde zum Beispiel der Erzeugerpreis für Milch von aktuell 42 Cent auf 48 Cent steigen, wäre die Sache erledigt. Mit dem FAZ-Autor fragen wir uns da, das ist alles? 6 Cent als Preis für den bäuerlichen Frieden? Natürlich könnte man jetzt auch fragen, warum Till Backhaus in 28 Jahren diesen Fehler des Systems mit seinen Kollegen noch nicht behoben hat. Diese Antwort wäre aber vermutlich komplizierter als die mit den 6 Cent. Während die FAZ also den protestierenden Bauern den Parkplatz der Discounter nebenan für den nächsten Treckerkorso nahelegt, empört sich Oliver David in der Taz über spendable Reiche. Die Millionenerbin Marlene Engelhorn will Millionen verschenken und wird dafür bejubelt. Aber das ist naiv, wettert er. Die Nachfahrin des BASF-Gründers will 25 Millionen Euro zurück an die Gesellschaft geben. Ein zufällig ausgewähltes Gremium soll darüber beratschlagen, was mit dem Geld passiert, ohne dass sie Millionären eingreifen kann, meint der Taz-Autor. Ihre Herangehensweise, einen Querschnitt der Gesellschaft für den von ihr initiierten Umverteilungsrat zu adressieren, statt von vornherein die Interessen von Armutsbetroffenen und Ausgegrenzten in den Mittelpunkt zu stellen, riecht nach liberaler Umverteilung mit der Gießkanne. Außerdem sei das eben viel Lärm um wenig, denn die Reichen werden ja trotzdem rasant immer reicher und die Armen immer ärmer. Also schlägt David vor, was die ArbeiterInnen erwirtschaften, dürfte gar nicht erst in so großem Maß an die Reichen gehen. Relativiert dann allerdings gleich selber, nur kann man bei derartigen Rückverteilungsmodellen nicht auf die Unterstützung Reicher hoffen, denn Reiche essen sich nun mal nicht selbst. Deutlich zufriedener zeigt sich Elmar Kregler in der Tageszeitung Die Welt. Allerdings auch nur mit dem Instrument des Jahres, aber immerhin. Um die Tuba stehe es besser als um den Kiebitz, Vogel des Jahres, die Mehlbeere, Baum des Jahres und den Stierkäfer, Insekt des Jahres. Vom Aussterben bedroht ist sie nicht, so der Weltautor, der dann folgende Hymne auf das 8-Kilo-Instrument bläst. Die Tuba ist eine Spiegelung des Deutschlands, wie es gerne wäre. Regional verankert, global strahlend, volkstümlich und zum elitären Höhenflug in der Lage, nichts Menschliches ist ihr fremd, so Krekeler, der uns so also allen empfiehlt, einfach ein bisschen mehr wie die Tuba zu werden.